Seid gegrüßt, Freunde und Geschwister. Hier spricht Dr. Bob Thiel für die Continuum Church of God. Am 13. Oktober 1917 behaupteten Zehntausende von Menschen, das sogenannte Sonnenwunder gesehen zu haben. Ist dies ein Beweis dafür, dass die Mutter Gottes von Fatima von Gott stammte? Ist es möglich, dass Jesu Mutter Maria in Fatima erschienen ist? Gibt es eine Möglichkeit, das mit absoluter Gewissheit zu erfahren? Gibt es biblische Warnungen, die viele übersehen haben? Ich glaube schon. Die moderne Geschichte von Fatima begann 1915, als ein Mädchen namens Lucia dos Santos und einige ihrer Begleiter etwas in der Luft sahen, das sie nicht deuten konnten. Es schien nicht irdischen Ursprungs zu sein. Im darauffolgenden Jahr, 1916, empfingen einige Kinder, darunter auch Lucia, Botschaften. Jahre später wurde behauptet, der Bote sei ein Engel gewesen. Dieser ungewöhnliche Besucher kündigte an, dass in der Zukunft noch etwas geschehen würde. In der portugiesischen Stadt Fatima berichteten drei Kinder, Lucia dos Santos und ihre beiden Cousins Jacinta Mato und Francisco Mato, ab dem 13. Mai 1917 sechsmal, jeweils einmal im Monat, von einer weiblichen Erscheinung. Bei der letzten Erscheinung habe sich etwas ereignet, das als Sonnenwunder bekannt wurde. Darauf kommen wir später noch zurück. Die Erscheinung wird heute allgemein als unsere liebe Frau, die Dame oder die Jungfrau von Fatima bezeichnet, und viele Millionen Menschen glauben, dass es Maria selbst war. Warum sollte man darauf achten, wenn man nicht römisch-katholisch ist? Einige der Ereignisse, die angeblich 1917 vorhergesagt wurden, sind eingetreten. Dies hat den Fatima-Botschaften Glaubwürdigkeit verliehen, selbst unter Nicht-Katholiken. Die Fatima-Erscheinungen, wenn auch nicht unbedingt alle Botschaften, wurden vom Vatikan in gewissem Maße anerkannt. Mindestens 1 bis 2 Milliarden Menschen haben zumindest eine geringe Verbindung zur römisch-katholischen Kirche. Das bedeutet, dass unzählige Menschen weltweit aufgrund ihrer Religion Gründe haben, den Fatima-Botschaften Beachtung zu schenken. Einige der Fatima-Botschaften sollen sich noch immer auf die Zukunft beziehen. Daher erwarten viele, dass weitere Ereignisse eintreten werden. Darüber hinaus glauben Muslime, dass die in Fatima erschienene Jungfrau nicht Maria, sondern Mohammeds Tochter Fatima war. Fatima zählt im Islam zu den 4 vollkommenen Frauen. Auch Jesu Mutter Maria gehört dazu. Fatima war dem verstorbenen Papst Franziskus so wichtig, dass er sein Pontifikat am 13. Mai 2013 der Jungfrau von Fatima widmete. Er ließ die Statue von Fatima in den Vatikan und nach Syrien bringen. Im Jahr 2017, dem 100. Jahrestag von Fatima, reiste Franziskus nach Fatima in Portugal. Laut einem Artikel im Catholic Herald rief Franziskus die Pilger von Fatima dazu auf, der Maria des Evangeliums zu folgen. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass das Beispiel Marias im Evangelium durchaus angebracht ist. Allerdings war das meiste, was der verstorbene Papst Franziskus über Maria lehrte, nicht wahr und stammte nicht aus der Bibel. Franziskus besuchte die sogenannte Marienkapelle. Darauf gehe ich später noch ein. Laut einem Artikel im Catholic Herald weihte sich der Papst dort Maria. Franziskus erschien vor dem Marienbild als weiß gekleideter Bischof, eine Anspielung auf das dritte Geheimnis, das den Kindern von Fatima offenbart wurde. Wir sehen also, dass der ehemalige Papst Fatima als wichtig erachtete. So wichtig, dass er 2017 erklärte, Katholiken könnten einen sogenannten vollkommenen Ablass im Zusammenhang mit Fatima erhalten. Die Webseite Catholic Online schreibt dazu Folgendes: Ein Ablass ist der Erlass der zeitlichen Sündenstrafe vor Gott, sofern die Sünden bereits vergeben sind. Es gibt 2 Arten von Ablässen: Teilablässe und vollkommene Ablässe. Ein Teilablass erlässt einen Teil der zeitlichen Sündenstrafe, ein vollkommener Ablass erlässt sie vollständig. Das bedeutet, dass die katholische Kirche Ablässe kennt. Wenn man Gott seine Sünden beichtet, kann er sie einem zwar geistlich vergeben, aber dennoch eine zeitliche Strafe für die körperlichen Folgen tragen. So lehrt die römisch-katholische Kirche. In der Bibel findet man nichts von Teil- oder Vollablässen. Sie kommen dort nicht vor. Früher zahlten Katholiken für Ablässe. Das war problematisch. Persönlichkeiten wie Martin Luther kritisierten dies. Heute gibt es verschiedene Möglichkeiten, Ablässe zu erlangen. Eine davon ist, der römisch-katholischen Kirche im Namen eines Verstorbenen eine Spende zu geben. In diesem Fall beten Priester für den Verstorbenen oder zelebrieren eine katholische Messe. Dies soll angeblich die Zeit im Fegefeuer verkürzen. Das Fegefeuer kommt in der Bibel nicht vor. Katholiken glauben, dass das Fegefeuer der Ort ist, an dem man die endgültige Strafe für seine Sünden verbüßt. Obwohl Jesus selbst die Strafe auf sich nahm, führten die römisch-katholischen Christen die Lehre vom Fegefeuer ein, nachdem sie eine Version der Apokatastasis-Lehre aufgegeben hatten. Doch was hat das alles mit Fatima zu tun? Papst Franziskus gewährte im Zusammenhang mit Fatima spezielle Ablässe. Wer also an diese Lehre glaubte, hätte 2017 beinahe ohne Konsequenzen aus dem Fegefeuer entkommen können. Es gab drei Möglichkeiten, den Ablass zu erlangen. Erster Pilgerreise zum Schrein: Unternehmen Sie eine Pilgerreise zum Wallfahrtsort Fatima in Portugal und nehmen Sie an einer Feier oder einem Gebet zu Ehren der Jungfrau Maria teil. Gläubige sollten außerdem das Vaterunser beten, das Glaubensbekenntnis sprechen und die Mutter Gottes anrufen.
2.
Gebet vor einer beliebigen Statue unserer lieben Frau von Fatima: Besuchen Sie andächtig eine Statue unserer lieben Frau von Fatima, die während der Jahrestage der Marienerscheinungen in einer Kirche, einem Oratorium oder an einem geeigneten Ort zur öffentlichen Verehrung aufgestellt ist. Dies sind die 13. Tage jedes Monats von Mai bis Oktober 2017. Nehmen Sie dort andächtig an einer Feier oder einem Gebet zu Ehren unserer lieben Frau teil. Dritter Antrag: Für ältere und gebrechliche Menschen: Wer aufgrund von Alter, Krankheit oder anderen schwerwiegenden Gründen nicht gut mobil ist, kann an den Erscheinungstagen vor einer Statue unserer lieben Frau von Fatima beten und sich so spirituell mit den Jubiläumsfeierlichkeiten verbinden. Diese Tage fallen auf den 13. jedes Monats zwischen Mai und Oktober 2017. Sie müssen unserem barmherzigen Gott durch Maria vertrauensvoll ihre Gebete und Leiden oder die Opfer, die sie in ihrem eigenen Leben bringen, darbringen. Ich möchte noch hinzufügen, dass meiner Frau und mir bei unserem letzten Rombesuch ein vollkommener Ablass angeboten wurde, falls wir Papst Franziskus in der Audienz hätten.
Wir lehnten ab.
Wir besuchten zwar den Wallfahrtsort Fatima, aber das war 2011, weshalb uns dafür kein vollkommener Ablass gewährt wurde. Und natürlich beteten wir auch nicht vor einer Marienstatue. Viele andere taten es jedoch, tun es noch und werden es noch tun. Da viele Menschen wenig über Fatima wissen und der Ort im Hinblick auf einige biblische Prophezeiungen von Bedeutung ist, möchte ich etwas ausführlicher darauf eingehen.
Ich besitze viele Bücher über Fatima. Eines davon heißt Fatima in meinen eigenen Worten. Es wurde von Lucia Santos geschrieben, als sie Karmelitin war. Die Zitate, die ich anführe, stammen von ihr und aus ihrem Buch. Die Legende von Fatima besagt, dass drei unschuldige Kinder das Glück hatten, eine Marienerscheinung zu sehen, die ihnen geheime Botschaften übermittelte. Lucia schrieb jedoch, dass die Jungfrau die Kinder immer wieder zu Opfern aufforderte. Sie berichtete, dass Jacinta sagte: Diese Jungfrau hat uns befohlen, den Rosenkranz zu beten und Opfer für die Bekehrung der Sünder darzubringen. Dies war also Teil der Botschaft von Fatima. Ich möchte nun etwas vorlesen, das der Apostel Paulus im Hebräerbrief, Kapitel 10, geschrieben hat. Da einige Zuschauer römisch-katholisch sein könnten, habe ich mich bewusst dafür entschieden, in dieser Predigt hauptsächlich aus römisch-katholischen Bibelübersetzungen zu lesen. Die Douay-Rheims-Übersetzung ist eine solche Übersetzung. Sie ähnelt anderen Bibelübersetzungen, aber ich verwende sie, damit Katholiken meine Aussagen als wahr annehmen. Ich greife Katholiken nicht an. Ich lehre, was die Bibel sagt, und ich lehre die Wahrheit über Fatima. Hebräer 10, Vers 8. Er sagte zuvor: Opfer, Speisopfer und Brandopfer für die Sünde wolltest du nicht, und sie gefallen dir nicht, die nach dem Gesetz dargebracht werden. Vers 12. Er aber hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Vers 14: Durch dieses eine Opfer hat er die ewige Vollkommenheit aller Geheiligten erlangt. Man kann also keine Opfer für Sünder bringen. Jesus hat das getan. Am 21. Januar 1920 sagte Jacinta laut Lucia zu ihr: Erzähle das Geheimnis niemals jemandem, selbst wenn sie dich umbringen. Beachten Sie, dass es das Geheimnis genannt wurde. Später erzählte Lucia es dann doch mehreren Leuten und kam damit Jacintas letzter Bitte nicht nach. Und wenn es bei dem Geheimnis möglicherweise um die Verhinderung des Zweiten Weltkriegs geht, warum sollte man es dann niemandem erzählen wollen? Ein Teil von Lucias Schriften, der mir seltsam vorkam, war, dass sie und Jacinta die Geheimnisse niemals preisgaben, solange Jacinta lebte. Ganz egal, wie viele Priester und Bischöfe versuchten, sie ihnen zu entlocken. Doch ich möchte Ihnen etwas vorlesen, das Lucia am 31. August 1941 schrieb. Was ist das Geheimnis? Mir scheint, ich kann es enthüllen, da ich bereits die Erlaubnis des Himmels dazu habe. Gottes Vertreter auf Erden haben mich mehrmals dazu ermächtigt. So beschloss sie 1941, für eine Veröffentlichung, die 1942 erscheinen sollte, die Geheimnisse preiszugeben. Ende 1948 berichtete das US-amerikanische Magazin Life, dass Lucia die Prophezeiungen 1927 niedergeschrieben hatte, nachdem sich zwei von ihnen bereits erfüllt hatten. Es erscheint etwas praktisch, eine Prophezeiung erst nach ihrer Erfüllung aufzuschreiben. Die Prophezeiungen betrafen den Tod ihrer Cousins und das Ende des Ersten Weltkriegs. In einem Manuskript, das sie am 25. Dezember 1935 fertigstellte, schrieb Lucia: Es würde sie nicht verwundern, dass ich gewisse Geheimnisse und andere Angelegenheiten für die Ewigkeit behalte. Es war aus vielen Gründen ungewöhnlich für sie, dies zu schreiben, unter anderem, weil sie später sagte, sie habe alle Geheimnisse enthüllt, angefangen mit zweien davon im Jahr 1942. In ihren dritten Memoiren, die im Oktober 1942 veröffentlicht wurden, schrieb sie: Das Geheimnis besteht aus drei verschiedenen Teilen, von denen ich zwei jetzt enthüllen werde. Wir werden nun ein wenig über die Geheimnisse von Fatima sprechen. Es gibt biblisch wichtige Gründe, einige Dinge darüber zu verstehen, also habt bitte etwas Geduld mit mir. Ich werde später auf das Sonnenwunder und einige andere Aspekte eingehen. Das erste Geheimnis war eine Vision, angeblich von der Qual der Bösen, die offenbar dem Feuersee entsprechen sollte, den die Bibel in Offenbarung 20, 14 bis 15 beschreibt. Lucia beschreibt sie in ihren Memoiren folgendermaßen: Unsere liebe Frau zeigte uns ein großes Feuermeer, das unter der Erde zu sein schien. In dieses Feuer getaucht waren Dämonen und Seelen in Menschengestalt, wie durchsichtige, glühende Kohlen. Sie spricht also von einer Art Feuersee. Sie sagt: Das hat uns entsetzt und vor Angst erzittern lassen. Die Dämonen waren an ihrer furchterregenden und abstoßenden Ähnlichkeit mit schrecklichen, unbekannten Tieren zu erkennen. Diese Vision dauerte nur einen Augenblick. Dann versprach die Erscheinung, sie in den Himmel zu bringen. Die Bibel legt nicht nahe, dass Dämonen schwarz und durchsichtig sind, schließt es aber auch nicht aus. Ich glaube nicht, dass die Erscheinung die Macht hatte, sie in den Himmel zu entführen. Nach der Vision der Bestrafung sagte die Mutter Gottes laut Lucia: Ihr armen Sünder! Um sie zu retten, möchte Gott die Verehrung meines unbefleckten Herzens in der Welt verbreiten.
Wirklich?
Sünder retten, indem man nicht zu Jesus geht? Das sollte alle, die sich zu Christus bekennen, ob katholisch oder nicht, zutiefst beunruhigen. Katholiken sollten besorgt sein. Denn laut der Lehre des Katechismus der katholischen Kirche über Privatoffenbarungen ist es nicht ihre Aufgabe, die endgültige Offenbarung Christi zu verbessern oder zu vervollständigen. Doch genau das tat die Mutter Gottes von Fatima, indem sie scheinbar erklärte, die Erlösung vom Feuersee könne durch die Verehrung ihres unbefleckten Herzens erlangt werden. Vor Jahrzehnten schrieb der verstorbene Erzbischof Fulton Sheen: Die Verehrung unserer lieben Frau von Fatima ist in Wirklichkeit eine Bitte an eine Frau, die Menschheit vor der von der Natur verursachten Zerstörung durch den rebellischen Verstand des Menschen zu retten. Die Bibel sagt, dass nur Gott dies tun kann und dass er es durch seinen Sohn tun wird. Das kann man in der Apostelgeschichte 4, 10,12 nachlesen. Nirgends in der Bibel wird auch nur angedeutet, dass wir Maria um Hilfe bitten sollten. Falls Sie denken, ich übertreibe, hier ist, was Lucia in einem Interview am 17. November 2001 sagte: Die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens ist das Heilsmittel, das Gott der Kirche und der Welt in diesen schwierigen Zeiten geschenkt hat. Gott hat das nicht getan. Am 13. Oktober 1973 behauptete eine Frau in Akita, Japan, fälschlicherweise: Nur ich kann euch vor den kommenden Katastrophen retten. Katholiken wie Nichtkatholiken sollten sich unverzüglich bewusst machen, dass laut der Heiligen Schrift allein durch Jesus Christus und durch niemanden sonst, auch nicht durch Maria, die Erlösung möglich ist. Lesen wir dazu die Apostelgeschichte 4,10-12. Es sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser Mann gesund vor euch. Er ist der Stein, den ihr, die Bauleute, verworfen habt, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden müssen. Es gibt keine andere Heilsquelle. Eine Alternative anzubieten, ist ein falsches Evangelium. Laut Bibel sollen diejenigen, die ein falsches Evangelium verkünden, verflucht sein, Galater 1,8. Aus biblischer Sicht enthält das erste Geheimnis der Jungfrau Maria also einen biblischen Irrtum über die Erlösung. Dies ist vielleicht einer der erschreckendsten Punkte, die Katholiken in Bezug auf Fatima bedenken sollten. Die Botschaften stehen eindeutig im Widerspruch zur Heiligen Schrift und stammen daher nicht vom Gott der Bibel. Zum zweiten Geheimnis schreibt Lucia: Wir blickten zu unserer lieben Frau auf, die so gütig und so traurig zu uns sagte: Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen armer Sünder gehen. Um sie zu retten, möchte Gott die Verehrung meines unbefleckten Herzens in der Welt etablieren. Das ist gotteslästerlich. Das widerspricht der Bibel. Weiter schrieb sie: Wenn das, was ich euch sage, geschieht, werden viele Seelen gerettet und es wird Frieden herrschen. Der Krieg wird enden, aber wenn die Menschen nicht aufhören, Gott zu beleidigen, wird während des Pontifikats von Pius XI ein noch schlimmerer ausbrechen. Wenn ihr eine Nacht seht, die von einem unbekannten Licht erleuchtet wird, wisst, dass dies das große Zeichen ist, das Gott euch gibt. Er wird die Welt für ihre Verbrechen durch Krieg, Hungersnot und Verfolgung der Kirche und des Heiligen Vaters bestrafen. Um dies zu verhindern, werde ich kommen und um die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen bitten. Wenn meine Bitten erhört werden, wird Russland sich bekehren und es wird Frieden herrschen. Wenn nicht, wird es seine Irrtümer in der ganzen Welt verbreiten und Kriege und Verfolgungen der Kirche verursachen. Die Guten werden den Märtyrertod erleiden. Der Heilige Vater wird viel zu leiden haben. Verschiedene Nationen werden vernichtet werden. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird Russland mir weihen, und es wird sich bekehren, und der Welt wird eine Zeit des Friedens gewährt werden. In ihren vierten Memoiren, die sie Ende 1941 verfasste, fügte sie hinzu: In Portugal wird das Glaubensdogma immer bewahrt werden. Sag das niemandem. Francisco, ja, ihm darfst du es sagen. Viele glauben, dass das zweite Geheimnis das Ende des Ersten Weltkriegs und einen Zweiten Weltkrieg unter dem Pontifikat von Pius XI voraussagte. Das Pontifikat von Pius XI dauerte vom 6. Februar 1922 bis zum 10. Februar 1939. Als das Geheimnis angeblich offenbart wurde, hieß der damalige Papst Benedikt XV. Da es nicht Pius war, sehen viele darin einen weiteren Beweis dafür, dass das zweite Geheimnis eine zutreffende Prophezeiung war. Die Botschaft wurde jedoch erst nach Beginn des Pontifikats von Pius XI niedergeschrieben. Eine der größten Kontroversen um Fatima, die eigentlich jeden Zweifel daran ausräumen sollte, dass die Dame nicht die Maria der Bibel war, betrifft das zweite Geheimnis. Beachten Sie die Stelle, die besagt: Wenn ihr tut, was ich euch sage, werden viele Seelen gerettet und es wird Frieden herrschen. Der Krieg wird enden, aber wenn die Menschen nicht aufhören, Gott zu beleidigen, wird während des Pontifikats von Pius XI ein noch schlimmerer Krieg ausbrechen. würde Gott durch einen seiner Repräsentanten eine Botschaft übermitteln, deren Beachtung er den Menschen nahelegt, nur um sie dann geheim zu halten, bis es zu spät ist? Natürlich nicht. Eine satanische Erscheinung vielleicht, aber es wäre unmöglich gewesen, dass Jesu Mutter eine Botschaft hätte übermitteln können, in der sie die Welt aufforderte, ihren Worten Gehör zu schenken, und diese Botschaft gleichzeitig geheim hielt, bis es zu spät war, darauf zu reagieren. Wenn der Vatikan wirklich glaubte, Lucias Botschaften seien von Gott oder Maria, warum weihten die Päpste Russland dann nicht, nachdem sie die Botschaften gehört hatten? Lucia war sehr frustriert und behauptete später, 1946, sie habe am 13. Juni 1929 Visionen von der Mutter Gottes und Jesus gehabt, die dies zu diesem Zeitpunkt erforderten. Lucia schrieb, die Mutter Gottes sagte zu mir, der Augenblick ist gekommen, in dem Gott den Heiligen Vater bittet, in Gemeinschaft mit allen Bischöfen der Welt, Russland meinem unbefleckten Herzen zu weihen und zu versprechen, es auf diesem Wege zu retten. Später sagte sie, unser Herr klagte mir, sie wollten meiner Bitte nicht nachkommen. Sie werden es bereuen und es tun, aber dann wird es zu spät sein. Der Heilige Vater wird viel zu leiden haben. Doch keiner der Päpste vollzog diese Weihe. Sie haben Ausreden, warum die russische Weihe nicht stattfand. Aber wer dies ehrlich betrachtet, muss mit Ausnahme von Johannes Paul II. Feststellen, dass keiner der Päpste vor Franziskus ernsthaft glaubte, dass Maria oder Jesus die Botschaften tatsächlich übermittelten. Hätten sie es geglaubt, hätten sie die Weihe so vollzogen, wie es ihnen aufgetragen worden war. Und keiner tat es. Obwohl einige behaupten, eine Version der Weihe sei vollzogen worden, können sie nicht wirklich geglaubt haben, dass Lucia ihnen die Worte Marias oder Jesu mitteilte, denen sie Folge leisten sollten. Wenn die Päpste die Bitten nicht ernst nahmen, sollte es dann irgendjemand anderes tun? Manche Katholiken behaupten, der Zweite Weltkrieg wäre verhindert und 55 Millionen Menschenleben wären gerettet worden, wenn die Weihe vom Papst und den Bischöfen ordnungsgemäß vollzogen worden wäre. Doch das war nicht der Fall. Hatten sich diese Päpste also alle gewaltig geirrt? Oder gab es Gründe, warum sie den Botschaften von Lucia nicht glaubten? Nach dem deutschen Überfall auf Polen sandte Lucia einen dritten Brief nach Rom. Offenbar gewann der zweite Teil der Botschaft 1940 an Glaubwürdigkeit. Doch nur weil eine Erscheinung etwas verkündet, das sich später bewahrheitet, bedeutet das nicht, dass es von Gott stammt. Siehe Deuteronomium 13, 1-4. In einem Gespräch mit Pater Augustine Fuentes am 26. Dezember 1957 soll Lucia gesagt haben, Vater, die allerheiligste Jungfrau ist sehr traurig, weil niemand ihrer Botschaft Beachtung geschenkt hat, weder der Guten noch der Schlechten. Aber glauben Sie mir, Vater, Gott wird die Welt züchtigen, und zwar auf schreckliche Weise. Die Strafe vom Himmel steht unmittelbar bevor. Doch die erste Aussage ist falsch. Es wurde zwar darauf geachtet, aber offenbar nicht so sehr, wie sie es sich gewünscht hätte. Maria hätte niemals fälschlicherweise behauptet, niemand habe darauf geachtet, denn einige taten es ja. Wenn sie also dies gesagt hat oder dass Gottes Strafe für die Welt tatsächlich vor 60 Jahren unmittelbar bevorstand, dann sind Lucia und ihre Erscheinung in dieser Hinsicht unglaubwürdig. In demselben Interview von 1957 behauptete Lucia außerdem, Vater, wie viel Zeit bleibt noch bis 1960? Es wird für alle sehr traurig sein, niemand wird sich freuen, wenn die Welt vorher nicht betet und Buße tut. Dies ist der dritte Teil der Botschaft, der bis 1960 geheim bleiben wird. Viele Nationen werden vom Angesicht der Erde verschwinden. Das stimmte aber einfach nicht. Nicht die ganze Welt betete und büßte von 1957 bis 1960. Und es gab Menschen, die 1960 nicht traurig waren. Auch die Vernichtung der Nationen fand nicht statt. Dr. Joaquin Alonso, der sich intensiv mit ihren Schriften auseinandersetzte, schrieb, Lucia könnte sich in der mystischen Deutung ihrer Erlebnisse irren. Manchmal zweifelt sie selbst daran, ob Gott zu ihr spricht. Darüber hinaus scheint sich ihre Beschreibung dessen, was sie 1917 sah, im Laufe der Zeit verändert zu haben. So behauptete Lucia ursprünglich, die Dame habe ein spitzes Medaillon getragen, doch in den 1930er Jahren wurde dies in das unbefleckte Herz Mariens geändert. Manche vermuten, dies sei auf Druck von verschiedenen Geistlichen oder auf ihre Zugehörigkeit zu einem Kloster zurückzuführen. Dies deckt sich mit den Aussagen von Papst Benedikt XVI. Über Fatima und Lucia. Der wichtigste Beweis für die Existenz von Fatima soll das sogenannte Sonnenwunder sein. Das ist es, was die Menschen so begeistert und einer der Gründe, warum sie glauben, dass es sich um Jesu Mutter Maria handelte. Mir wurde gesagt, dieses Wunder sei der Beweis. Wie sonst könnte ein Wunder am Himmel geschehen? Lassen Sie mich Ihnen zuvor ein paar Hintergrundinformationen geben. Lucia dos Santos schrieb, die Dame habe ja am 13. Juli 1917 etwas gesagt, was ich nun aus ihren Aufzeichnungen vorlesen werde. Ich möchte, dass du am 13. des nächsten Monats hierher kommst und weiterhin täglich den Rosenkranz zu Ehren unserer lieben Frau vom Rosenkranz betest, um Frieden für die Welt und ein Ende des Krieges zu erlangen, denn nur sie kann dir helfen. Komm weiterhin jeden Monat hierher. Im Oktober werde ich dir sagen, wer ich bin und was ich will, und ich werde ein Wunder vollbringen, das alle sehen und glauben werden. Lucia schrieb, die Dame habe ihr im darauffolgenden Monat, am 15. August 1917, Folgendes mitgeteilt. Ich möchte, dass du weiterhin am 13. zur Cova da Iria gehst und täglich den Rosenkranz betest. Im letzten Monat werde ich ein Wunder vollbringen, damit alle glauben. Einen Monat später, am 13. September 1917, schrieb Lucia, bete weiterhin den Rosenkranz, um das Ende des Krieges zu erlangen. Im Oktober wird er herkommen, ebenso wie unsere liebe Frau von den Schmerzen und unsere liebe Frau vom Berge Karmel. Der heilige Josef wird mit dem Jesuskind erscheinen, um die Welt zu segnen. Gott freut sich über deine Opfer. Er möchte nicht, dass du mit dem Strick schläfst, sondern ihn nur tagsüber trägst. Okay, ich möchte über einiges sprechen. Das Seil sollte Schmerzen und Unbehagen verursachen. Es war Teil des Leidens für die Sünder, dass die Erscheinung den Kindern von Fatima auferlegen wollte. Würde Jesu Mutter Maria kleinen Kindern so etwas raten?
Nein.
Aber genau das befahl ihnen die Erscheinung. Unsere liebe Frau der Schmerzen bedeutet unsere liebe Frau der Leiden. Seit dem 15. Jahrhundert konzentriert sich die Volksverehrung unserer lieben Frau vom Berge Karmel auf das Skapulier, auch braunes Skapulier genannt. Es ist ein Sakramental, das mit dem Versprechen von Marias besonderer Hilfe für das Heil des gläubigen Trägers verbunden ist. Ich werde später noch auf das braune Skapulier eingehen. In der Nachricht vom 13. September wurde angekündigt, dass am 13. Oktober 1917 etwas Großes geschehen würde, und Tausende von Menschen sahen etwas. Nun lese ich vor, was Dr. José María de Almeida Garrett, Professor an der Fakultät für Naturwissenschaften in Coimbra, Portugal, über dieses Ereignis schrieb. Ich fand dies auf einer katholischen Website. Es muss gegen 13.30 Uhr gewesen sein, als genau an der Stelle, wo die Kinder waren, eine dünne, feine, bläuliche Rauchsäule aufstieg, die sich bis zu etwa 2 Meter über ihre Köpfe erstreckte und sich in dieser Höhe auflöste. Dieses Phänomen, das mit bloßem Auge deutlich sichtbar war, dauerte einige Sekunden. Da ich nicht notiert habe, wie lange es dauerte, kann ich nicht sagen, ob es mehr oder weniger als eine Minute war. Nach einiger Zeit wiederholte es sich ein zweites und dann ein drittes Mal. Der Himmel, der den ganzen Tag über bedeckt gewesen war, klarte plötzlich auf. Der Regen hörte auf, und es schien, als würde die Sonne die Landschaft, die der winterliche Morgen so düster erscheinen ließ, nun mit Licht erfüllen. Ich betrachtete den Ort der Erscheinungen in einer ruhigen, wenn auch kalten Erwartung, dass etwas geschehen würde, und mit schwindender Neugier, da schon lange nichts meine Aufmerksamkeit erregt hatte. Die Sonne hatte vor wenigen Augenblicken die dichte Wolkendecke durchbrochen, die sie verhüllt hatte, und schien nun hell und intensiv. Plötzlich hörte ich den Lärm tausender Stimmen und sah die ganze Menge, die sich in dem weiten Raum zu meinen Füßen ausbreitete. Sie wandten dem Punkt den Rücken zu, auf den sich bis dahin all ihre Erwartungen gerichtet hatten, und blickten zur Sonne auf der anderen Seite. Auch ich wandte mich um, dem Punkt zu, der ihren Blick fesselte, und ich sah die Sonne, wie eine klare Scheibe mit scharfem Rand, die hell leuchtete, ohne zu blenden. Sie war nicht mit der Sonne durch Nebel zu verwechseln. Es gab keinen Nebel in diesem Moment, denn sie war weder verhüllt noch trüb. In Fatima hatte sie ihr Licht und ihre Wärme bewahrt und stand klar am Himmel, mit scharfem Rand, wie ein großer Spieltisch. Das Erstaunlichste war, die strahlend helle Sonnenscheibe lange anstarren zu können, ohne dass die Augen schmerzten oder die Netzhaut geschädigt wurde. Die Sonnenscheibe blieb nicht still, sie bewegte sich schwindelerregend. Nicht wie das Funkeln eines Sterns in all seiner Pracht, denn es wirbelte in einem wilden Strudel um sich selbst. Während des eben beschriebenen Sonnenphänomens veränderte sich auch die Farbe der Atmosphäre. Als ich zur Sonne blickte, bemerkte ich, dass alles dunkler wurde. Zuerst sah ich die nahen Objekte an und dann meinen Blick in die Ferne schweifen. Alles hatte eine amethystfarbene Färbung angenommen. Die Gegenstände um mich herum, der Himmel und die Atmosphäre, hatten dieselbe Farbe. Alles, nah wie fern, hatte sich verändert und die Farbe von altem, gelbem Damast angenommen. Die Menschen sahen aus, als hätten sie Gelbsucht, und ich erinnere mich an ein Gefühl der Belustigung darüber, wie hässlich und unattraktiv sie aussahen. Auch meine eigene Hand hatte dieselbe Farbe. Plötzlich ertönte ein lauter Aufschrei, ein verzweifelter Schrei, der aus allen Mündern drang. Die Sonne, wild wirbelnd, schien sich mit einem Mal vom Firmament zu lösen und, blutrot, bedrohlich auf die Erde zuzusteuern, als wolle sie uns mit ihrer gewaltigen, feurigen Last erdrücken. Das Gefühl in diesen Augenblicken war wahrlich furchtbar. Alle von mir beschriebenen Phänomene habe ich in einem ruhigen und gelassenen Geisteszustand ohne jegliche emotionale Aufregung beobachtet. Es ist Aufgabe anderer, sie zu deuten und zu erklären. Abschließend muss ich erklären, dass ich weder vor noch nach dem 13. Oktober 1917 jemals ähnliche atmosphärische oder solare Phänomene beobachtet habe. Die Menschen glaubten das also. Ja, am 13. Oktober 1917 geschah etwas Aufregendes. Das beweist aber nicht, dass es von Gott kam. Bedenken Sie auch, dass der katholische Priester John Lozano auf die Frage, wie man zwischen echten religiösen oder spirituellen Erfahrungen und einem psychischen Trauma unterscheiden könne, antwortete, religiöse Ekstase und psychisches Trauma ähneln sich. Hinter der Ekstase steht eine Gotteserfahrung, hinter dem Trauma hingegen nicht. Bei einem Trauma kann sich die Person nicht daran erinnern, was während des Trancezustands geschah, wohingegen die ekstatische Person äußerst aktiv und wach ist, obwohl der Körper in eine Art Lethargie verfällt. Warum habe ich das gelesen? Weil dies für viele Fatima-Beobachter ein großes Problem darstellt. Während des sogenannten Sonnenwunders am 17. Oktober 1917 konnte sich Lucia nicht erinnern, was sie in einer Art Ekstase gesagt hatte. Es ähnelt also einem psychologischen Trauma. Erzbischof Sheen war der Ansicht, dass ein Marienwunder dazu beitragen würde, dass Muslime und andere Religionen einander näher kommen. Er schrieb, und so wie Maria sich im ersten Sonnenwunder offenbarte, so dürfen wir auch auf eine weitere Offenbarung ihrer Macht hoffen, wenn die Welt ihre nächste Generalprobe für das Dies ihre abhält. Es gibt also die Behauptung, Maria habe sich mit dem Sonnenwunder offenbart. Das stimmt aber nicht. Manche mögen behaupten, da es vorhergesagt wurde und dann an diesem Tag geschah, sei es von Gott gewesen. Es war nicht von Gott. Ich möchte hinzufügen, dass Okkultisten für den 13. Mai 1917 etwas vorhergesagt haben. Und sie hatten recht. Nur weil jemand etwas vorhersagt, bevor es eintritt, heißt das nicht, dass es von Gott ist. Gibt es irgendetwas im Zusammenhang mit dem Sonnenwunder, das eindeutig beweist, dass die Dame von Fatima nicht Maria gewesen sein kann? Ja. Beachten Sie, was Lucia über die Erscheinung vom 13. Oktober 1917 schrieb. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass hier zu meinen Ehren eine Kapelle gebaut werden soll. Und so geschah es. Meine Frau und ich besuchten die Kapelle in Fatima im Jahr 2011. Es ist dieselbe Kapelle, die Papst Franziskus 2017 besuchte. Die Bitte der Erscheinung war jedenfalls nicht nur unanständig, sondern scheint auch dem zu widersprechen, was die Bibel den Menschen lehrt. Lesen wir dazu 1. Korinther 10,31, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, tut alles zur Ehre Gottes. In 1. Korinther 1,29 heißt es, kein Mensch soll sich vor ihm rühmen. Doch diese Frau behauptet, sie wolle Dinge zu ihrem Ruhm. In Philipper 2,11 heißt es, jede Zunge soll bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Psalm 113,9. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Maria ist nicht Gott, trotz ihrer Rolle als Mutter Christi. Und ja, ich glaube, dass Jesus Gott ist. Kein praktizierender römisch-katholischer, orthodoxer oder protestantischer Christ glaubt, dass Maria Gott ist. Es wäre auch unlogisch. Wichtig ist anzumerken, dass die Erscheinung sich eine Kapelle wünschte, die im Wesentlichen zu ihrer eigenen Ehre gebaut werden sollte. Im Jahr 1876 erschien Estelle Fagütte in Pellevoisin, Frankreich, die Jungfrau Maria und sprach, ich erwähle die Kleinen und die Schwachen zu meiner Ehre. Aber in 1 Korinther 1, 27 bis 29 sagte Gott ausdrücklich, dass die Schwachen zu seiner Ehre auserwählt wurden, nicht zu Marias. Es gibt also Beweise dafür, dass das, was an jenem Tag geschah, nicht von Gott stammte. Lucia behauptete, Rosenkranz und Skapulier seien untrennbar. Beim Rosenkranzgebet wiederhole man die Gebete ständig, was ein Verstoß ist. Jesus habe in Matthäus 6,7 gesagt, man solle keine leeren Wiederholungen machen wie die Heiden. Der Rosenkranz gehe größtenteils auf eine Marienerscheinung zurück und stamme nicht aus der Bibel, falls sich Katholiken oder andere darüber gewundert haben sollten. Ein braunes Skapulier ist ein Wollgegenstand. Es wird anscheinend wie ein Medaillon getragen. Schwester Lucia sagte, alle Katholiken sollten das braune Skapulier als Teil der Botschaft von Fatima tragen. Angeblich sahen Lucia, Francisco und Jacinta die Erscheinung am 13. Oktober 1917. Und nur diese drei sahen sie jemals. Die anderen sahen das Sonnenwunder, aber nie die Erscheinung selbst. Jedenfalls hielt die Erscheinung ein braunes Skapulier in der Hand. Ende der 1940er Jahre erinnerte sich Lucia daran, dass die Jungfrau Maria sich die Verbreitung der Verehrung des heiligen Skapuliers gewünscht hatte. Diese Erscheinung wünschte sich also die Verehrung eines braunen Skapuliers. Wenn Maria dies tatsächlich gewollt hatte, mutet es seltsam an, dass Lucia Jahrzehnte brauchte, um dies jemandem mitzuteilen. Ich möchte Ihnen etwas über das braune Skapulier vorlesen. Es ist Bestandteil der Ordenskleidung des Karmeliterordens. Die Verehrung des Skapuliers unserer lieben Frau vom Berge Karmel entstand im 13. Jahrhundert, nachdem die Karmeliterbrüder, nachdem sie von den Sarazenen aus Palästina erworben worden waren, große Schwierigkeiten hatten, sich in Europa und anderswo zu etablieren. Simon Stock, der 1247 zum Generalpreier des Ordens gewählt wurde, hatte einige Jahre später eine Erscheinung, in der ihm das Skapulier als Zeichen des Heils für seine Brüder gezeigt wurde. Die Erscheinung sagte ihm Folgendes über das braune Skapulier: Wer in diesem Skapulier stirbt, wird niemals das ewige Feuer erleiden. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies absolut im Widerspruch zur Heiligen Schrift steht. Nichts in der Bibel deutet darauf hin, dass Kleidung die Sünden sühnt oder in irgendeiner Weise zur Erlösung beiträgt. Ich möchte hinzufügen, dass mir eine katholische Frau, die Skapuliere besitzt, ausdrücklich gesagt hat, dass Katholiken das Skapulier nicht als Glücksbringer tragen sollten und dass Busse für die Erlösung der Menschen unerlässlich ist. Und damit hat sie recht. Katholiken, die Simon Stock als Heiligen verehren, sollten sich fragen. Wenn er recht hatte, warum lehrt die katholische Lehre dann das, was ich gleich vorlesen werde? Die sakramentale Beichte der Sünden ist von Gott eingesetzt und für das Heil notwendig. Doch Simon Stock behauptete, man müsse lediglich mit einem Skapulier sterben. Weder das Tragen eines Skapuliers noch das Rosenkranzgebet werden in den Grundlagen des katholischen Dogmas als Teil des katholischen Dogmas aufgeführt. Das braune Skapulier und der Rosenkranz stammen aus Erscheinungen. Kein Katholik ist verpflichtet, an diese Erscheinungen zu glauben. Laut Priester Gobbi behauptete eine weitere Erscheinung am 26. Februar 1991, dass Skapulier und Rosenkranz einfache Mittel seien, durch die Gott seinen Kindern hilft. Trage sie immer. Doch nirgends in der Bibel wird dies erwähnt. Tatsächlich scheint das Aufnähen bestimmter religiöser Symbole auf Kleidung in Hesekiel 13, 18 bis 20 sogar verurteilt zu werden. Wenn dies etwas wäre, was Gott gewollt hätte, hätte er es in seinem Wort in der Bibel erwähnt. Dies war nicht Teil des ursprünglichen Glaubens. Zwischen der ersten und dritten Erscheinung der Mutter Gottes von Fatima wollten viele Kranke und Leidende ihre Bitten an sie richten. Sie trugen sie den drei Kindern vor. Lucia schrieb, die Mutter Gottes sagte, es sei notwendig, dass diese Menschen den Rosenkranz beten, um diese Gnaden im Laufe des Jahres zu erlangen. Dies widerspricht jedoch der Heiligen Schrift. Beachten Sie, was die Bibel in Jakobus 5, Abvers 13, für Kranke und Leidende vorschreibt. Wer unter euch in Not ist, soll beten, wer guten Mutes ist, soll einen Psalm singen. Wer unter euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen lassen. Sie sollen den Kranken im Namen des Herrn mit Öl salben und für ihn beten. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Zu behaupten, die einzige Möglichkeit, dass die Bitten der Menschen erhört würden, sei das Rosenkranzgebet, ist gotteslästerlich. Gott selbst hat aufgezeichnet, wie mit solchen Bitten umzugehen ist, und das ist nicht das, was die Dame gesagt hat. Priester Nicolas Grunner schrieb, die Kenntnis des dritten Geheimnisses wird Seelen retten. Sie möchte, dass wir das Geheimnis kennen, damit wir unsere Seelen retten können. Die Mutter Gottes sagte am 13. Juli in Fatima, nur ich kann euch helfen. Die genauen Worte lauteten, nur die Mutter Gottes vom Rosenkranz kann dir helfen. Manche Protestanten und Katholiken, insbesondere konservative Katholiken, sollten dies als Blasphemie betrachten. 1957 erzählte Lucia dem Priester Augustin Fuentes, die Dame sagte zu meinen Cousins und auch zu mir, dass Gott der Welt zwei letzte Heilmittel schenkt, den heiligen Rosenkranz und die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens. Dies sind die letzten beiden Heilmittel, die bedeuten, dass es keine anderen mehr geben wird. Wir haben ja bereits in der Bibel gelesen, dass Jesus ein für allemal für die Sünden geopfert wurde. Das ist alles. Nur durch Jesu Namen kann man gerettet werden. In Fortführung von Lucias Worten, es gibt kein Problem, sage ich euch, so schwierig es auch sein mag, dass wir nicht durch das Gebet des heiligen Rosenkranzes lösen können. Mit dem heiligen Rosenkranz werden wir uns selbst retten. Das widerspricht der heiligen Schrift und ist gotteslästerlich. Die Bibel sagt, dass Menschen Gott anrufen und Buße tun müssen. Und das ist nicht dasselbe wie auswendig gelernte Gebete aufzusagen. Die Bibel macht auch deutlich, dass wir uns nicht aus eigener Kraft retten können. In Epheser 2, 8 bis 9 heißt es, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, sondern es ist Gottes Gabe, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Es gibt keine Arbeit, die man verrichten könnte, und schon gar keinen Gegenstand, den man tragen könnte, oder das Wiederholen auswendig gelernter Gebete, das Erlösung bringen könnte. Lucia und Simon Stock in Bezug auf das Skapulier widersprechen hier eindeutig der Heiligen Schrift und lehren Blasphemie. Ich wende mich nicht gegen das Gebet an sich, doch kein ernsthafter Gläubiger sollte annehmen, Maria, die Mutter Jesu, würde der Heiligen Schrift widersprechen. Obwohl so gut wie alle Päpste vor Franziskus Probleme mit Lucia und Fatima hatten, verfolgt der Vatikan seit langem ökumenische Pläne, in die er seine Version von Maria einbeziehen möchte. Ebenfalls aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, Muslime. Auch sie ehren Maria, seine jungfräuliche Mutter. Manchmal rufen sie sie sogar andächtig an. Interessanterweise schrieb Erzbischof Fulton Sheen, wir sind fest davon überzeugt, dass der Islam zum Christentum bekehrt werden wird. Wir glauben, dass dies nicht durch direkte christliche Lehre geschehen wird, sondern durch einen Aufruf an die Muslime zur Verehrung der Mutter Gottes. Er schrieb auch, er glaube, dass die Erscheinung sich dazu entschieden habe, als unsere liebe Frau von Fatima bekannt zu sein, als Versprechen und Zeichen der Hoffnung für das muslimische Volk. Damit sie es eines Tages akzeptieren würden. Erzbischof Sheen war daher der festen Überzeugung, dass das Erscheinen der Statue in Fatima letztendlich zur Annahme seines Glaubens durch Muslime führen würde. Er schrieb auch, unsere Missionare berichten von der außergewöhnlichen Reaktion dieser Völker, als die Pilgerstatue unserer lieben Frau von Fatima durch den Osten getragen wurde. Am Rande Nepals schlossen sich 300 Katholiken, 3000 Hindus und Muslime an, als vier Elefanten die Statue zur kleinen Kirche trugen, wo Rosenkranz und Segen gesprochen wurden. Der endgültige Beweis für die Verbindung des Dorfes Fatima zu den Muslimen ist der begeisterte Empfang, den die Muslime in Afrika, Indien und anderswo der Pilgerstatue unserer lieben Frau von Fatima bereiteten. In Mosambik konvertierten die Muslime, die zuvor nicht gläubig waren, zum Christentum, sobald die Statue unserer lieben Frau von Fatima aufgestellt war. Missionare werden künftig immer häufiger feststellen, dass ihr Apostolat unter den Muslimen umso erfolgreicher ist, je mehr sie die Botschaft unserer lieben Frau von Fatima verkünden. Die Schiiten sind der Ansicht, dass der Schrein von Fatima rechtmäßig den Muslimen gehört und dass die Katholiken ihn ihren rechtmäßigen Besitzern entrissen haben. Sie argumentieren, dass, falls dort eine in strahlendem Weiß gekleidete Frau erschienen sei, diese eine Botschaft für die Muslime und nicht für die Christen hatte. Priester Eliot Cizik schrieb: Es ist eine Tatsache, dass Muslime aus verschiedenen Ländern, insbesondere aus dem Nahen Osten, so häufig zum Schrein unserer lieben Frau von Fatima in Portugal pilgern, dass portugiesische Beamte ihre Besorgnis darüber geäußert haben. Die Verbindung eines islamischen Namens mit der islamischen Verehrung der Jungfrau Maria übt eine große Anziehungskraft auf Muslime aus. Am 27. Dezember 1983 bezeichnete Ali Aka, der Mann, der versucht hatte, Papst Johannes Paul II. Zu ermorden, Mohammeds Tochter als die Göttin der Fatima-Erscheinungen. Während Maria im Nahen Osten und im Westen weithin bekannt ist, genießt sie in den östlichen Religionen weniger Beachtung. Hindus, Buddhisten, Muslime und andere Pilger besuchen regelmäßig berühmte römisch-katholische Marienwallfahrtsorte wie Lourdes in Frankreich und Fatima in Portugal. Viele verehren sie wie eine ihrer eigenen Göttinnen. Erzbischof Sheen schrieb außerdem, mehr als 24.000 Menschen kamen, um die Statue in einem Dorf in Indien zu sehen. Doch das ist kein Einzelfall. Im Jahr 2004 dürften Hindus in der kleinen Kapelle der Erscheinungen einen heidnischen Gebetsgesang am Altar abhalten. Am 5. Mai 2004 berichtete ein portugiesischer Fernsehsender, dass eine Gruppe Hindus aus Lissabon das Heiligtum für einen heidnischen Gebetsgesang in Besitz genommen hatte. Der hinduistische Priester stand am katholischen Altar und rief falsche Götter im Namen des Friedens an, während die hinduistische Gemeinde in der kleinen Kapelle mit einem Gesang antwortete. Dies ist eine Entweihung, denn die Heilige Schrift lehrt, die Götter der Heiden sind Dämonen, Psalm 95,5. Diese hinduistische Zeremonie stieß erwartungsgemäß bei einigen Katholiken auf Unmut. Marienerscheinungen wie die in Akita, Japan, tragen möglicherweise dazu bei, die Akzeptanz von Marienerscheinungen in Asien zu erhöhen. Am 4. Januar 1975 soll dort eine Marienstatue zu weinen begonnen und der Nonne Agnes Katsuko gesagt haben, die heilige Jungfrau freut sich über die Weihe Japans an ihr unbeflecktes Herz, denn sie liebt Japan. Obwohl Maria nicht zum Buddhismus gehört, war es interessant festzustellen, dass der Dalai Lama, das Oberhaupt der tibetischen Buddhisten, 2001 in der kleinen Fatima-Kapelle betete. Die Taoisten verehren die Göttin Xianhu, die als Himmelskönigin bezeichnet wird. Sie ist auch als Muttergöttin bekannt. Ella Rozette schrieb, dass sie fast täglich die katholische Kirche besucht und erklärte, Mutter Maria ist in der buddhistischen Welt weitgehend unbekannt, die einzige Ausnahme bildet vielleicht Maria Kanon. Letztere ist eine Mischgestalt aus Mutter Maria und dem Bodhisattva der Liebe und des Mitgefühls, den die Japaner Kanon, die Chinesen Kuan Yin, die Tibeter Chenrezig und die Inder Avalokiteshvara nennen. Ähnlich wie die Jungfrau Maria soll auch die chinesische Göttin Kuan Yin ein Leben in äußerster Selbstaufopferung und Heiligkeit geführt haben, bevor sie in den Himmel aufstieg und zur himmlischen Göttin der Barmherzigkeit und des Mitgefühls wurde. Seit ihrem Aufstieg erscheint sie den Hilfesuchenden als Frau in Weiß. Manche führen die auffälligen Ähnlichkeiten zwischen Maria und der weiß gekleideten Kuan Yin auf den historischen Einfluss der Christen zurück, die Anfang des 7. Jahrhunderts nach China kamen. Damals sehnten sich die Chinesen nach dem göttlich-weiblichen, und der chinesische Buddhismus brauchte eine Göttin, die es mit den mächtigen taoistischen Göttinnen aufnehmen konnte. Im Oktober 2003 fand in Fatima ein interreligiöser Kongress statt. Der als Ketzer geltende Pater Jacques Dupuis behauptete, alle Religionen, katholisch, protestantisch, muslimisch, hinduistisch und buddhistisch, seien von Gott gewollt und gehörten alle zum Reich Gottes. Ich stimme zu, dass diese Aussagen ketzerisch sind. Die römisch-katholische Kirche nutzt Fatima, um Anhänger der Göttin zu gewinnen, die sie für Diana hält. Darauf komme ich später noch zurück. Vor über 10 Jahren warnte ein Mitglied der orthodoxen Kirche in einem Brief vor falschen Marienerscheinungen, die die Menschen zum Antichristen führen würden. Er schrieb, die Kogi-Indianer, unter denen wir in Kolumbien lebten, verehren einen Geist namens Nabuba, die uralte Mutter. Als römisch-katholische Missionare im letzten Jahrhundert versuchten, die Kogi zu evangelisieren, bedienten sie sich einer gängigen Strategie, um heidnische Völker für das Christentum zu gewinnen. Anstatt die Unterschiede zwischen der heidnischen Mythologie und der christlichen Wahrheit zu erklären, suchten sie nach Gleichsetzungen, indem sie beispielsweise behaupteten, Nabuba sei die Jungfrau Maria. Welcher Maria-Vorstellung fühlen sich Muslime und Protestanten gleichermaßen verbunden? Die Reformation lehnte die verzerrte Marienvorstellung ab, die sich im Westen seit dem Schisma von 1054 entwickelt hatte und letztlich zur Verkündung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis durch die römisch-katholische Kirche führte. Doch der Protestantismus verwarf nicht nur die westliche Marienvorstellung, sondern ignorierte sie gänzlich und leugnete damit faktisch ihre Rolle. Als Rom sie zunehmend als Göttin, gewissermaßen als vierte Hypostase der Dreifaltigkeit, betrachtete, reagierten die Protestanten, indem sie ihre Bedeutung herunterspielten. Heute, da heterodoxe Christen zunehmend ökumenisch orientiert sind und auf die Schaffung einer Weltkirche hinarbeiten, hat die Suche nach einer allgemein anerkannten Maria begonnen. Eine Maria, die nicht nur Christen anspricht, sondern offenbar auch Muslime und andere, so wie es auch Versuche gibt, den neuen Christus mit dem muslimischen Konzept des kommenden Mahdi und dem von den Juden noch erwarteten Messias gleichzusetzen. Dies wird natürlich kein Christus, sondern der Antichrist sein. Das stammte von einem orthodoxen Autor aus dem Jahr 1997 und wurde in Orthodox Live veröffentlicht. Bischof Kennedy von der keltisch-orthodoxen Kirche schrieb, der große Verführer von Fatima verspricht denen Heil, die sich der Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens zuwenden. Wir können mit absoluter Gewissheit sagen, dass Gott Maria nicht auf die Erde sandte, um seinen ewigen Heilsplan zu ändern. Genau diese Art von Täuschung führt zu anderen falschen Behauptungen über Maria, etwa zur Mittlerin aller Gnaden. Die Täuschung des Teufels ist in der Kirche weit verbreitet, wie die Zahl der wohlmeinenden, aber verführten Seelen beweist, die Maria als Mittlerin aller Gnaden bezeichnen. Wie hätten die Apostel wohl auf eine solche Aussage reagiert? Das Heil, das wir genießen, kommt von Gott in Christus, dem Menschen Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. 1 Timotheus 2, 1.3-6. Wir müssen dem Teufel Einhalt gebieten und die Vision von Fatima als Betrug, als Werk des Teufels und als Gräuel für Gott, Maria und die Kirche entlarven. Und ich stimme Bischof Kennedy in diesem Punkt zu. Im 21. Jahrhundert hoffen viele Katholiken, dass Marienerscheinungen zur ökumenischen Einheit beitragen werden. Die katholische Nachrichtenagentur berichtete, dass die Mutter Maria in der indischen Gemeinschaft als Mutter und spirituelle Figur mütterlichen Schutzes mit großer Hingabe verehrt wird. Auch Angehörige anderer Religionen, darunter Hindus und Muslime, schätzen die Marienverehrung. Tausende Gläubige, Katholiken wie Nichtkatholiken, pilgern wöchentlich zum Marienerscheinungsort in Südindien. Das ist gefährlich. Der Apostel Paulus warnte davor, dass man selbst dann, wenn jemand als Engel vom Himmel erschierte und versuchte, das Evangelium zu verändern, ihm nicht zuhören, sondern ihn verfluchen sollte. In Galater 1,8 heißt es, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkündigen würden als das, das wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Manche Übersetzungen verwenden verflucht, andere Anathema. Zu behaupten, man könne durch Maria, den Rosenkranz, ein braunes Skapulier oder ähnliches die Erlösung erlangen, ist ein anderes Evangelium. Es ist völlig falsch. Sah die Jungfrau von Fatima so aus wie die Statuen, die in Fatima verkauft werden? Wie die in der kleinen Kapelle dort?
Nein.
Lucia schrieb über ihre Beobachtungen vom 13. Mai 1917. Sie sagte, wir sahen eine Dame, ganz in Weiß gekleidet.
Sie
strahlte ein Licht aus. Wir blieben wie erstarrt vor der Erscheinung stehen. Der Pfarrer von Fatima, Manuel Marques Ferreira, hielt 1917 fest, was die Kinder über die Erscheinung berichteten. Er sagte, die Kleidung bestand aus einem weißen Mantel, der vom Kopf bis unter den Rock reichte, der von der Taille bis unter die Bänder golden war. Der Rock war ganz in Weiß und Gold gehalten und reichte nur bis zu den Knien. Der Mantel war weiß. Keine Schuhe, nur weiße Socken ohne Goldverzierungen. Um den Hals trug sie eine goldene Kette mit einem spitzen Medaillon. Diese Information über den Rock war für mich ein Schock, da ich bis Ende 2010 nichts davon wusste. Später erfuhr ich, dass im späten 19. Jahrhundert einige wohlhabende Leute Diana-Kostüme trugen, die aus einem kurzen Rock und einer darüber getragenen weißen Tunika mit Goldflecken bestanden. Dies schien dem, was die Kinder im frühen 20. Jahrhundert gesehen haben wollen, bemerkenswert ähnlich. Ein Gedicht aus dem 3. Jahrhundert beschreibt Diana mit Halbstiefeln. Ihr Umhang ist mit Goldfäden durchwebt, während mindestens zwei Mosaike aus dieser Zeit sie in einem kurzen Chiton, einer kurzen Tunika, einem kurzen Rock, zeigen. Auf einem Mosaik ist ein Umhang zu sehen, der über ihren Kopf gezogen wird, und ein Wandteppich zeigt, dass die Enden ihres Umhangs zu beiden Seiten flattern. Im Portugal des Jahres 1917 waren die Knie und Beine der Frauen nicht zu sehen. Die Kleidung reichte bis zum Boden. Ein Grund dafür, dass der Bericht über die Röcke von Fatima wenig bekannt ist, liegt darin, dass der Bericht von Priester Ferreira und ähnliche Dokumente erst 1992, 75 Jahre später, allgemein zugänglich gemacht wurden. Zu dieser Zeit hatten sich viele Menschen bereits daran gewöhnt, dass Frauen kurze Röcke trugen. Es sei vielleicht darauf hingewiesen, dass die Verbindung der Muttergottes von Fatima zu Diana mehr ist als nur der kurze Rock. Diana wird üblicherweise als schöne junge Frau, als verehrte Jungfrau, als Artemis, als Jungfrau, als Muttergottes von Ephesus und als Mutter der Welt dargestellt. Der Forscher E.C. Bree behauptete, die Ansichten der alten Epheser über das Bild der Diana, die angeblich vom Himmel gefallen war, ähnelten denen vieler Einwohner von Avignonet in Frankreich, die die Ankunft eines bestimmten Marienbildes betrachteten. Dieses Bild soll vom Himmel gekommen sein, offenbar um eine marianische Irrlehre zu stützen und diejenigen zu vertreiben, die eine biblisch fundiertere Auffassung von Marias Rolle vertraten. Die orthodoxe Schriftstellerin Miriam Lamburas berichtete ebenfalls von einem möglichen Zusammenhang zwischen der Göttin Diana und den Ereignissen in Fatima. Manche glauben, dass der 15. August als Fest Mariä Himmelfahrt gewählt wurde, weil es mit einem ähnlichen Fest zu Ehren der Göttin Diana zusammenhängt. Wir wissen, dass Maria starb, und es gibt in der Bibel oder den Heiligen Schriften keinen Hinweis darauf, dass irgendjemand am 15. August etwas für sie aufbewahrte. Es gibt jedoch historische Belege dafür, dass die Menschen an diesem Tag feierten, dass die Göttin Diana in den Himmel aufgefahren sei und dass sie ihr zu Ehren ein Fest veranstalteten. Im 4. Jahrhundert verurteilte der katholische Apologet Anobius Diana wegen ihrer halbbedeckten Oberschenkel, die die Muttergottes von Fatima hätte zeigen können, wenn sie ginge, saß oder Wind wehte. Im Jahr 906 NCHR schrieb Regino von Prüm, dass einige Frauen den katholischen Glauben verließen, verführt von den Illusionen und Trugbildern von Dämonen, die mit der heidnischen Göttin Diana in Verbindung standen. Der katholische Heilige Augustinus bezeichnete Diana ausdrücklich als eine von mehreren falschen und lügnerischen Gottheiten. 1917 befragte der katholische Priester und Ermittler Canonicus Manuel Nunes Formigao die drei Kinder von Fatima. Er schrieb, Jacinta bestätigt, dass das Kleid der Muttergottes nur bis zu den Knien reichte. Die Muttergottes konnte offensichtlich nur in äußerster Anständigkeit und Bescheidenheit erschienen sein. Dies stellt ein ernstes Problem dar, das die Echtheit der Erscheinung selbst in Frage stellt und die Befürchtung nährt, dass die ganze Angelegenheit eine vom Fürsten der Finsternis inszenierte Täuschung ist. Das stimmt. Maria wäre nicht so kulturell unanständig gekleidet gewesen, wie die Erscheinung beschrieben wurde. Was auch immer die Kinder sahen, wir können sicher sein, dass es nicht Jesu Mutter war. Um zu glauben, dass Fatima von Gott kam, muss man Folgendes glauben. Die ermittelnden Priester, darunter Canonicus Formigao, der an Fatima glaubte, logen über das, was die drei Kinder gesehen hatten. Jesu Mutter Maria kam, um für sich selbst um Ehre zu bitten. Die Erlösung kommt auch von anderen als allein von Jesus. Jesu Mutter Maria wollte, dass Kinder sich selbst Leid zufügen. Die Fatima-Gläubigen werden Ihnen nun Folgendes sagen. Eine weibliche Erscheinung erschien einmal im Monat vom 13. Mai bis zum 13. Oktober 1917 und wurde nur von 3 Kindern gesehen. Die Erscheinung hatte Botschaften, von denen einige später aufgeschrieben und teilweise als erfüllt angesehen wurden. Dass einige Besucher der Stätten von Heilungen berichteten. Dass am 13. Oktober 1917 etwas am Himmel geschah, wie vorhergesagt. Das meiste davon sind Fakten. Aber keine dieser Fakten führt zwangsläufig zu dem Schluss, dass Jesu Mutter Maria in Fatima erschienen ist. Etwas ist geschehen, aber es gibt keinen Beweis dafür, dass es von Gott kam. Man sollte außerdem bedenken, dass die Päpste jahrzehntelang ernsthafte Probleme mit Lucia und Fatima hatten. In Bezug auf den kurzen Rock schrieben Joaquim Fernandes und Fina D'Amada, man könnte sagen, dass diese Beschreibung des Wesens, die schließlich 1992 enthüllt wurde, das eigentliche Geheimnis von Fatima ist. Wenn mehr Menschen die Wahrheit darüber gekannt hätten, hätten sie Fatima vielleicht als etwas betrachtet, das nicht von Gott stammt. Und was ist mit der Prophezeiung? Betrachten wir dazu Folgendes in Deuteronomium 13, beginnend mit Vers 1. Alles, was ich euch jetzt gebiete, sollt ihr halten und befolgen. Fügt nichts hinzu und nehmt nichts weg. Wenn ein Prophet oder ein Träumer unter euch auftritt und euch ein Zeichen oder Wunder ankündigt und das Zeichen oder Wunder geschieht und er dann zu euch sagt, lasst uns anderen Göttern folgen, die ihr bisher nicht kennt, und ihnen dienen, so sollt ihr weder auf die Worte dieses Propheten noch auf die Träume dieses Träumers hören. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Die Botschaft von Fatima war eine falsche Botschaft über ein falsches Heil. Sie entsprach nicht dem ursprünglichen biblischen Glauben. Daher sollte kein Christ glauben, sie stamme von Gott. Der heutige Marianismus wurde weder von Jesus noch von seinen Aposteln praktiziert. Traditionelle Katholiken sollten bedenken, dass die Marienverehrung, die viele Katholiken heute praktizieren, weder in der Heiligen Schrift noch in den frühesten Überlieferungen der Kirche zu finden ist. Die katholische Enzyklopädie selbst gibt zu, die Verehrung unserer lieben Frau ist nicht explizit enthalten, zumindest nicht in den früheren Fassungen des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Wir finden keine klaren Spuren des Kultes der Heiligen Jungfrau in den ersten christlichen Jahrhunderten. Der Grund dafür, dass es keine eindeutigen Spuren des mit Maria verbundenen Kultes gibt, liegt darin, dass er weder eine apostolische Tradition noch biblisch begründet war. Der heilige Judas ermahnte die Christen in seinem Brief, Vers 3, ich sah mich gezwungen, euch zu schreiben und euch zu ermahnen, für den Glauben zu kämpfen, der den Heiligen ein für allemal überliefert wurde. Mariendogmen, mit Ausnahme der Jungfrauengeburt, und die Marienverehrung gehörten absolut nicht zum ursprünglichen apostolischen Glauben, der den Heiligen überliefert wurde. Der wahre christliche Glaube dürfte nicht durch Häresien, oft als Neuerungen bezeichnet, verändert werden. Die frühen Christen verehrten Jesu Mutter Maria nicht. Keiner von ihnen besaß auch Statuen von ihr. Die Geschichte zeigt außerdem, dass ab dem 3. Jahrhundert, mit Gregor dem Wundertäter, Marienerscheinungen bekannt wurden. Er hatte großen Einfluss. Ebenso trug die kaiserliche Verfolgung durch die römischen Behörden dazu bei. Nicht direkt durch die römische Kirche, sondern durch das römische Reich. Gregor und andere bewirkten, dass Kleinasien, das überwiegend von Christen der Church of God geprägt war, schließlich überwiegend von griechisch-römischen Christen beeinflusst wurde. Muslime und Hindus verehren verschiedene weibliche Gottheiten. Auch Buddhisten tun dies. Doch das ist heidnisch. Es stammt nicht aus der Bibel. Ich möchte auf 2. Korinther 2,11 eingehen. Dies ist einer der Gründe, warum ich über Fatima sprechen möchte. Paulus schreibt, fallt nicht auf falsche Erscheinungen herein, damit der Satan uns nicht übervorteilt, denn wir kennen seine Machenschaften. Im Laufe der Geschichte haben wir Marienerscheinungen und andere Erscheinungen gesehen, die dazu benutzt wurden, Menschen zu täuschen. Ich glaube, dass das, was in Fatima, Portugal, geschah, damit übereinstimmt. Ich werde nun aus Jesaja 47 vorlesen. Sie sollten vielleicht gleich dorthin gehen, denn ich werde dort recht ausführlich lesen. Die Bibel warnt vor einer Jungfrau, die die Herrin der Königreiche genannt wird. Beginnen wir mit Vers 1. Steig herab, setz dich in den Staub, du Jungfrau, Tochter Babylons, setz dich auf den Boden. Es gibt keinen Thron für die Tochter der Chaldäer, denn du sollst nicht mehr zart und anmutig genannt werden. Vers 4. Unser Erlöser, der Herr der Heerscharen ist sein Name, der Heilige Israels. Setz dich schweigend hin und geh in die Finsternis, du Tochter der Chaldäer, denn du sollst nicht mehr Herrin der Königreiche genannt werden. Das ist eine Prophezeiung. Darüber werden wir später sprechen. Vers 7. Und du hast gesagt, ich werde immer eine Dame sein. Du hast dir diese Dinge nicht zu Herzen genommen und auch nicht an dein Ende gedacht. Und nun höre diese Worte, du Zartbeseitete, die du voller Zuversicht wohnst und in deinem Herzen sprichst. Ich bin es, und es gibt keine andere außer mir. Ich werde nicht als Witwe da sitzen und keine Unfruchtbarkeit erleiden. Vers 9. Unfruchtbarkeit und Witwenschaft werden dich an einem Tag plötzlich treffen. All dies ist über dich gekommen wegen deiner vielen Zaubereien und der großen Hartnäckigkeit deiner Zauberer. Du vertraust auf deine Bosheit und sagst, niemand sieht mich. Deine Weisheit und dein Wissen haben dich getäuscht. Du sprichst in deinem Herzen, ich bin es, und außer mir gibt es keinen anderen. Unheil wird über dich kommen. Interessanterweise wurde das zweite der sieben Weltwunder der Antike als Babylon die Große, die Herrin der Königreiche, der Ruhm der ganzen Erde bezeichnet. Nun lese ich Vers 7 aus der Neuen Jerusalemer Übersetzung vor. Du dachtest, ich werde für immer Königin sein. Ich bin die Einzige, die zählt. Ich werde niemals verwitwet sein, niemals Trauer erfahren. Doch beides wird dich plötzlich, an einem einzigen Tag, treffen. Trauer und Witwenschaft werden dich plötzlich ereilen. Nun kommen wir zu Offenbarung 18, Vers 7. So sehr sie sich selbst verherrlicht und in Üppigkeit gelebt hat, so viel Qual und Leid sollt ihr ihr zufügen. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich sitze als Königin da und bin keine Witwe, Leid werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod, Trauer und Hungersnot, und sie wird im Feuer verbrannt werden. Denn Gott ist stark, der sie richten wird. Was der Königin oder Herrin der Königreiche sowie Babylon widerfahren wird, wird in der Offenbarung vorhergesagt. Nun lese ich aus dem Alten Testament, aus dem Buch Nahum, Kapitel 3, Vers 4. Wegen der vielen Hurereien der verführerischen Hure, der Meisterin der Zauberei, die Völker durch ihre Hurerei und Familien durch ihre Zauberei verkauft. Siehe, ich bin gegen dich, spricht der Herr der Heerscharen, ich werde deine Röcke bis zu deinem Angesicht hochheben und deine Blöße den Völkern zeigen, deine Schande den Königreichen. Und in Offenbarung 18, Vers 3 heißt es, alle Völker haben tief getrunken von dem Wein ihrer Hurerei, jeder König auf Erden hat sich mit ihr vergnügt, und jeder Kaufmann ist durch ihre Ausschweifung reich geworden. Wir sehen also in der Bibel Warnungen vor dieser Herrin der Königreiche und vor dem, was geschehen wird. Manche nennen Maria die Himmelskönigin, doch davor wird in Jeremia 7 und Jeremia 44 gewarnt. Dennoch wird behauptet, dass eine christliche Sekte namens Kolyridianer der Jungfrau Maria als Göttin und Himmelskönigin Kuchenopfer darbrachte. Es ist wichtig zu verstehen, dass einige katholische Gelehrte, angefangen bei den heiligen Hippolytus und Bischof Victorinus im 3. Jahrhundert, die Ansicht vertreten, dass die Frau mit den 12 Sternen in Offenbarung 12,1-2 nicht Maria ist. Sie meinen damit beispielsweise die Kirche. Katholische Priester und Gelehrte schrieben, hier ist im Wesentlichen von der Kirche die Rede oder vom Volk Gottes im Alten Testament und die Frau aus Kapitel 12 ist nicht die Jungfrau Maria. Darüber hinaus sollten diejenigen, die behaupten, die Frau mit den 12 Sternen in Offenbarung 12,1-2 sei Maria, bedenken, dass Offenbarung 12,2 besagt, diese Frau habe unter Schmerzen geboren, was der Ansicht mehrerer katholischer Heiliger widerspricht, Maria habe Jesus schmerzfrei geboren. Es mag von Interesse sein, dass die Herrin der Nationen, die Ida Perdemann sah, ähnlich wie die Erscheinung von Fatima, ebenfalls nicht direkt behauptete, Maria zu sein. Ida fragte die Erscheinung, sind Sie Maria? Die Gestalt lächelte sie an und antwortete, man wird mich die Herrin nennen. Die Mutter. Zunächst forderte die katholische Kirche Ida zum Schweigen auf. Jahrzehntelang galt sie als hysterisch. Sogar die katholische Presse verteufelte Ida und ihre Erscheinung. Doch später änderte sich diese Haltung. Offenbar auch aufgrund eines Wunders. Ihre Kleidung blieb bei einem Brand am 4. Oktober 1977 rußfrei. 2002 wurde schließlich eine Art vatikanische Anerkennung erteilt. Interessanterweise behauptet der katholische Autor Robert Conte, Idas Visionen in Amsterdam seien falsch gewesen und die wundersame weinende Statue unserer lieben Frau von Akita basiere auf dem Bild der Privatoffenbarungen der Mutter aller Nationen in Amsterdam. Lucia schrieb, dass einige Leute sie für eine Zauberin hielten. Die Bibel, Jesaja 47, 9.12, zeigt deutlich, dass Zauberei und Magie mit der Herrin der Königreiche, Vers 5, in Verbindung stehen. Sollte die Dame von Fatima also tatsächlich mit der Herrin der Königreiche verwandt sein, bestätigt dies die Ansicht früherer Fatima-Forscher wie Priester Manuel Marquez Ferreira, der die in Fatima den drei Kindern erschienene Dame für den Teufel oder mit ihm verwandt hielt. Sowohl Lucia als auch ihr Pfarrer kamen zunächst zu dem Schluss, dass es sich bei der Erscheinung wahrscheinlich um den Teufel handelte. Lucia hätte ihre Ansicht nicht ändern sollen. Die Dame, die Lucia sah, scheint mit derjenigen verwandt zu sein, vor der in Jesaja 47 gewarnt wird. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Erscheinung von Fatima 1917 vielleicht nur deshalb in einem kurzen Rock erschien und sich nicht als Maria aus Gottes Gefolge ausgab, damit die Wahrheitssuchenden erkannten, dass es sich unmöglich um die biblische Maria gehandelt haben konnte. Dies trotz des Sonnenwunders. Ich glaube auch, dass dies der Grund dafür ist, dass manche andere Erscheinungen falsche Aussagen machten, als Göttinnen auftraten, sich nicht als Maria ausgaben oder nur einer oder wenigen Personen erschienen. Gott hält Satans Macht in Schach. Doch es kommt die Zeit, in der zukünftige Erscheinungen möglicherweise nicht mehr solchen Einschränkungen unterliegen. Siehe 2. Thessalonicher 2,7. Dies könnte der Grund dafür sein, dass laut Jesus fast alle getäuscht werden. Matthäus 24,24, Markus 13,22. Gott hat jedoch einen Weg für seine Gläubigen, der Täuschung zu entkommen. 1. Korinther 10,13. Wer die Wahrheit liebt, kann darauf vertrauen, dass Gott in jeder Prüfung einen Ausweg schafft. 1. Korinther 10,13. Ungeachtet der Glaubwürdigkeitsprobleme, die mit jedem Menschen einhergehen, ist das Wort Gottes die glaubwürdige Quelle, nach der alle vergangenen und zukünftigen Erscheinungen, Zeichen und Wunder beurteilt werden sollten. Die Antwort auf die Probleme der Menschheit liegt in der Umkehr und letztlich in der Wiederkunft Jesu und der Errichtung des Reiches Gottes. Doch beachte man die falsche Behauptung des römisch-katholischen Predigers Donald Anthony Foley. Er sagt: Erwarte den Sieg, wenn du den heiligen Namen Marias anrufst. Der Name Maria ist heilig, weil er der Name der Mutter Gottes war und ist, der Frau, die auserwählt wurde, die Mutter Christi zu werden. Und da dies ihre persönliche Heiligkeit belegt, ist auch ihr Name heilig, so wie der Name Jesus heilig ist. Der Oktober ist der Monat des Rosenkranzes, und am 13. Oktober jährt sich die letzte Marienerscheinung in Fatima und das Sonnenwunder zum 100. Mal. Zum Abschluss des Gedenkjahres von Fatima wollen wir unseren Vorsatz erneuern, täglich inbrünstig den Rosenkranz zu beten und so unablässig den heiligen Namen Mariens anzurufen. Das ist gotteslästerlich. Papst Franziskus bat die Jungfrau Maria, uns die Gesundheit zu gewähren, die nur sie uns geben kann, damit wir immer Zeichen und Werkzeuge des Lebens seien. Das stimmt nicht. Manche sehen das wahre Wunder von Fatima in den wirtschaftlichen Auswirkungen auf Portugal. Die deutsche Presse berichtete, Papst Franziskus wird am Wochenende in Fatima sein, Portugals einzigem Wallfahrtsort. Die Jungfrau Maria wurde hier angeblich vor 100 Jahren gesehen, und dieser Besuch markiert den Jahrestag. Der Tourismus in Fatima boomt mit 7 Millionen Besuchern im vergangenen Jahr. Er ist der wirtschaftliche Motor der gesamten Region. Ich habe Fatima besucht. Der Ort ist und war schon immer ein wichtiger Anziehungspunkt für den Tourismus in Portugal und der Region. Das ist einer der Gründe, warum es so schwer ist, in Fatima Bücher zu finden, die die ganze Wahrheit darüber erzählen. Meine Frau und ich haben alle Buchhandlungen durchsucht, die wir finden konnten. Sie verkauften alle Bücher, die die Marienerscheinung befürworteten, und wir fanden keine, die davor warnten, daran zu glauben. Ich stimme zwar zu, dass dort etwas erschienen ist, aber was erschien, war weder Jesu Mutter Maria noch war es von Gott gesandt. Betrachten wir nun die Bibel und die Fakten. Bezüglich der Dame von Fatima. Sie bezeichnete sich nicht als Maria. Sie bezog sich nicht auf die Anbetung Jesu. Sie bezog sich auf die Mutter Gottes vom Rosenkranz. Sie wollte eine Kapelle zu ihrer Ehre errichten lassen. Sie trug einen kurzen Rock. Sie war für die damalige Zeit und Kultur nicht angemessen und bescheiden gekleidet. Sie propagierte ein falsches Heilsevangelium. Was in Fatima erschien, war nicht Jesu Mutter Maria. Das ist eine unbestreitbare Tatsache. Schlagen wir Offenbarung 22, 14 bis 15 auf. Selig sind, die seine Gebote halten, damit sie Anrecht haben auf den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen dürfen. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Beachten Sie, dass Zauberer und diejenigen, die Lügen lieben und praktizieren, keinen Zutritt zur Stadt des Reiches Gottes haben. Ich lese nun aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1 vor. Dies stammt aus der neuen King James Übersetzung der Bibel. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen und sich betrügerischen Geistern und Lehren von Dämonen zuwenden werden. Die Vorstellung, durch Marienverehrung, das Tragen des braunen Skapuliers oder das Gebet vor einer Statue erlöst zu werden, ist falsch. Das sind dämonische Lehren. Man könnte nun fragen, was ist mit der Tatsache, dass sie Dinge gesehen haben? In 2. Korinther 5,7 schreibt Paulus, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Nun zu 2. Thessalonicher 2, 7, 12. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon wirksam. Nur der, der es jetzt noch zurückhält, wird es tun, bis es aus dem Weg geräumt ist. Dann aber wird der Gesetzlose offenbar werden, den der Herr mit dem Hauch seines Mundes verzehren und mit dem Glanz seines Kommens vernichten wird. Das Kommen des Gesetzlosen geschieht nach dem Wirken Satans mit aller Macht, Zeichen und trügerischen Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, um gerettet zu werden. Und darum wird Gott ihnen eine starke Verblendung senden, damit sie der Lüge glauben, damit alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern an der Ungerechtigkeit Gefallen gefunden haben. Göttinnenverehrung ist eine Form der Lust am Unrecht. Jesu Mutter Maria erschien nicht in Fatima. Lass dich nicht von Sonnenwundern oder anderen Zeichen und trügerischen Wundern zu einem falschen Evangelium verführen. Es wird nur noch schlimmer werden. Glaube nicht, dass Gebete vor Statuen, braunen Skapulieren oder Rosenkränzen dich retten können. Christen sollten zwar die Seligkeit von Jesu Mutter Maria anerkennen, aber nicht von ihr die Erlösung erwarten. Jesus allein, nicht Maria, ist der Name unter dem Himmel, durch den wir gerettet werden können. Lassen Sie sich nicht vom Sonnenwunder und den anderen Wundern, die geschehen werden, täuschen. Was in Fatima erschien, war nicht Jesu Mutter Maria. Glauben Sie nicht Argumenten, die den Tatsachen widersprechen. Dies ist Dr. Bob Thiel für die Continuum Church of God.